Schöneberger, Dieter Nuhr, Ralf Schmitz und Bernhard Hoeger. Guten Abend. Herzlich willkommen zu dem Jahr daneben. An einem Freitag, an den Sie sich mittlerweile schon gewöhnt haben. Und ich freue mich, dass wir Sie heute Abend beglücken können mit Allgemeinwissen, dass es nur so kracht, mit richtigen Größen.
Wann kommen die denn?
Der Showbranche, bitte?
Wann kommen die denn?
Die kommen bald.
Sind doch schon da. Guck.
Die Größen.
Die kommen bald. Aber es wird sehr schwer heute, meine Lieben. Und ihr müsst euch anstrengen.
Das ist ja mal was ganz Neues.
Es geht um viel Geld und viele Zuschauer haben uns wunderschöne Fragen eingeschickt und vielleicht sitzen Sie gerade oder Sie vielleicht jetzt vom Fernseher und sagen, hoffentlich komme ich heute dran. Und Martin Lapzer aus Jerksheim kann jetzt sagen, yo, das ist meine Frage. Martin möchte wissen, was ist ein Nagelkommando?
Das ist ein Regisseur beim Pornofilm.
Nein, der FC Bayern.
Wie?
Der FC Bayern.
Ist ein Nagelkommando.
Ja.
Warum?
Die kommen immer in Scharen. Und es wächst
was
kein Gras
so
mehr, wenn sie wieder gehen.
Echt? Ist das so?
Ja.
Fehlt mir jegliche Erfahrung.
Ja, aber ich habe davon gehört. Und ich konsumiere die einschlägigen Blätter, die darüber berichten.
Es gab schon so viele Fragen aus der Dachdeckerei. Und vielleicht ist es ja so wie mit einer Brücke. Ach. Wo man eben nicht im Gleichschritt drüber gehen darf, weil die sonst anfängt zu schwingen und blaben, bluben, blaben. Vielleicht ist es ein Nagelkommando, ein Kommando, wenn man ein Dach baut, dass die irgendwie die Dachdecker gleichzeitig oder eben nicht gleichzeitig nageln müssen, damit da die
Statik... Da steht immer einer vorne und ruft, und jetzt alle!
Und ja. Auf! Ja, weil das kennt man doch, wenn man auf den einen Nagel raut und so duf, 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 macht der andere...
Ja, genau!
Ja, und dann klettert man drüber...
Ganz genau. Und deswegen Lustiger. Muss es ein Nagelkommando geben für und fünf Dachdecker, die gleichzeitig...
Drauf!
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 Damit nicht wieder bam, 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 üff, üff, üff.
Sag mal, machen wir heute einen Comic hier oder was ist los?
Nein, ich kann Goofy. Nein, 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 nein. Nein. Falsch. Nagelkommando. Nagelkommando.
Was das ist?
Ja, natürlich.
Gut, ich
was
ist
das Nagelkommando?
Ich bin trotzdem dann gut. Ja, Herr Nuhr.
Ist Nagel.
Ja, oder?
Extra. Vor meinst du?
Oder? Yes. Der Imperativ yes.
Nagel,
Nagel.
Jetzt. Genau.
Also bin ich Nagel.
Also bin ich schon wieder beim Militär, weil Kommando ist für mich durchaus Militär und dann nageln die. Ich bin auch wieder bei der Brücke. Die nageln sich eine alte Brücke. Die nageln sich einen alten Unterschlupf.
Die nageln sich einen Wolf.
So. Militär, Herr Balder.
Kommando heißt auf jeden Fall. Es sind mehrere. Können es mehrere, sind es mehrere Menschen oder mehrere Nägel?
Das ist die Frage.
Ja.
Es könnte auch die Aufforderung für etwas sein. Wirklich ein Kommando geben. Es könnte auch wirklich...
Nagel!
Ja! So, wir haben es gelöst. Nächste Frage. Kommando im Sinne von Einheit.
Das hatten wir das schon.
Ist schade.
Nee, weiter, 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 weiter.
Ich glaube, es ist aus einer Seilschaft. Das Nagelkommando sind die Leute, die zuerst in den Berg oder an eine Kletterwand gehen, um die entsprechenden Nägel reinzuhauen, wo sich dann die Nachfolgenden später einhaken.
Falsch.
Und ich wäre jetzt gut gelaunt bei der Schiffsfahrt. Nagel wird eben nicht der Nagel sein, den wir kennen, dieses kleine Metallstäbchen, spitz unten, Köpfchen oben. Sondern Nagel wird irgendetwas ganz anderes sein. Vielleicht ein Segel, vielleicht im Flugzeug mal wieder was Lustiges. Der alte Mann interessiert sich ja sehr für die Flugzeugindustrie und alles, was damit zu tun hat. Und es ist ein Kommando, irgendein bestimmtes Segel zu setzen oder irgendeinen bestimmten Kurs einzunehmen.
Ein Nagelkommando ist das Kommando, ein Segel zu setzen. Nagelbackbord.
Nee, ich weiß es.
Also,
ja. Du weißt es auch?
Das Nagelstudio, wo ich hingehe in Berlin.
Das
Nagelstudio, wo ich hingehe in Berlin. Renates Nagelstudio, den müsstest du mal erleben. Da kriegst du Angst, wenn du wieder rausgehst.
Warum?
Hier, setz dich mal hin, mach mal Nägel auf den Tisch. Was willst du haben für eine Form, rund oder gerade? So, das ist ein richtiges Nagelkommando. Ja. Da stehst du stramm, hast du richtig Angst und da ist eine mit solchen blau lackierten Schaufeln, die dir da richtig drüber schlittert. Und dann denkst du, da bleibt nichts übrig. Ja.
So. Nagelkommando, das ist unsere Antwort, Herr Balder.
Warum gehst du denn dann dahin?
Weil es danach immer noch besser aussieht als vorher.
Es gibt
und jetzt kannst du dir
Kaffee.
Mal vorstellen, was da los ist. So.
Alles verkehrt.
Ja. Ich wollte das selber sagen, ich bin auch in dem Nagelstudio.
Ja. Gemeinsam Mani und Pediküre.
Ja.
Das waren schöne Stunden.
Du machst Maniküre, ich mach Pediküre.
Spiel das nicht so runter.
Und ich bleibe beim Militär. Es gab einen berühmten General Nagel.
Ja.
Das ist gut.
Und es ist irgendein verficktes Kommando. Ja. 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 Ja.
Das ist gut.
das denn für eins gewesen sein?
Das ist mir sowas von egal, Herr Balder, Sie glauben es gar nicht. Ich packt eure Schulbrote ein oder wascht die Unterhosen oder stellt euch im Keil förmig auf.
Ich weiß es.
Nur eben der Soldat an sich weiß, Nagelkommando, keine großen Erklärungen.
Heute ist
genau, genau, worum es geht.
Heute ist Wäschewechsel.
So,
Schulze wechselt mit Meier, Schmitz mit Krüger.
Ja. Hallo.
Ja.
Das sind die Leute, die beim Militär die Buden gebaut haben.
Welche
die
Buden?
Fallen irgendwo ein, die landen irgendwo, wir stoßen vor und dann das Nagelkommando waren die, die vorher die Bretterbuden genagelt haben.
Welche Bretterbuden?
Ja, auch nicht D-Day, sondern Nagelday eigentlich.
Was?
Was?
Die haben Bretterbuden gemacht. Gut, früher hat man nur Zelte aufgebaut. Mittlerweile baut man Bretterbuden.
Wo?
Beim Militär.
Bei welchem?
Überall.
Überall auf der Welt.
Die Amerikaner arbeiten sehr viel mit Nägeln.
Die bauen mit die mittlerweile mauern die sogar schon. Das ist jetzt das Mauerkommando. Früher war das nächste
Quatsch. Es gibt es sowohl Schiffsbau als auch Dachdeckerei als auch Mittelalter, finde ich eine gute Sache. Und zwar, es gibt ja Nagelpistolen. Das sind so Pistolen, mit denen man nagelt. So, und oh, das erklärt sich auch von selbst ein bisschen. Und ja, und das sind jetzt spezielle Einheiten, die beim Schiffsbau zum Beispiel die Nieten reinhauen. Also,
Dieter.
Ich wollte einfach nur auch sagen, dass ich auch keine Ahnung habe.
Ich werde euch erlösen, ihr seid noch ganz weit weg. Nagelkommando, ein Begriff aus dem Radsport.
Ach,
ja.
Das wäre das nächste gewesen.
Die Mitglieder des sogenannten Nagelkommandos sorgen bei Etappenfahrten für die Aufstellung der Streckenbeschilderung. Und früher waren diese Schilder meist aus Holz und wurden angenagelt. Daher heißen die Jungs heute noch Nagelkommando.
Und da schreiben die dann drauf hier lang.
Hier lang.
Oder auch mal da lang. Und das ist ein abwechslungsreicher Job.
Oder auch hier, auf gar keinen Fall.
Auf keinen Fall hier
lang. Das Nagelkommando.
Oder ein Schild, Renates Nagelstudio.
Martin Lapzer, 500 Euro für Sie. Ich gratuliere Sie. Ja, das Nagelkommando.
Das haben wir doch schon super rausgekriegt.
Jens Frederik Krausche wohnt in Frechen, nicht weit von unserem Studio entfernt. Und Jens Frederik möchte wissen, warum verläuft quer durch Australien ein 5531 Kilometer langer Zaun?
Weil er Süd in Nord unterteilt, was sehr wichtig war damals.
Warum?
Ja. Damit man es unterscheiden konnte. Viele haben ja diese Rechts-Links-Schwäche, auch Nord-Süd-Schwäche gemeint.
Ja, ab hier ist Nord. Hallo.
Nein, da und Ander, die sehen alles verkehrt rum.
Hier ist Nord, da ist Süd.
Weil der Globus ja damals noch eine Scheibe war.
Dann hätte es ja rechts und links heißen müssen. Das ist ja das,
also vielleicht eine kleine Information für euch. Ich weiß nicht, ob es euch weiterhilft, aber ich sag's trotzdem. Der Zaun wurde vor ca. 100 Jahren gebaut und führt von Südaustralien über Cuba Paddy nach Norden.
Ich weiß nicht, warum dieser Zaun da ist, aber ich weiß, wenn der verrostet, das ist eine Scheißarbeit.
Da kannst du nageln.
Hat das was mit Tieren zu tun? Eine Durchmischung, dass das bestimmte Tiere der gleichen Art oder gleichen Gruppe...
Es hat was mit Tieren zu tun.
Sie aber genau,
mit
Dingos.
Mit Dingos.
Das ist der Zaun?
Nein.
Mit Dingos auch.
Ja, ich habe das schon mal gelesen, aber mehr fällt mir nicht mehr ein.
Dingo oder Kängurus?
Dingos.
Was waren
Dingos? Das sind so Hunde, Präriehunde.
Unten wohnen die Dingos und oben die Kängurus.
Was das eine scheiß Idee ist,
Dingos.
Wenn der Zaun von Nord nach Süd geht. Ja.
Die eine Art darf ich nicht
mit... Das ist eine Krankheit und die darf nicht übertragen werden.
Der Zaun geht von Süden nach Nord.
Deswegen
5531 Kilometer lang, hat was mit Dingos zu tun.
Ich hätte ja gewettet, weil Australien früher ja eine Gefängnisinsel war und die wollten den Männer vom Frauentrakt trennen.
Das ist wie in Oberbayern in der Kirche. Da die sitzt man auch getrennt.
Ist da auch ein Zaun?
Die Männer von den Dingos trennen.
Also das Also entweder sollen die Dingos weiterhin diese Schlangen fressen und nicht von anderen gestört werden, zum Beispiel Hasen. Hasen sind doch irgendwie eingeführt da in Australien. Oder Kaninchen.
Lyxo, Maxe,
sollen da überhaupt nicht leben. Und damit die Dingos nicht Hasen fressen, sondern weiterhin Schlangen, hat man den Zaun gebaut, damit die Dingos nicht rübergehen zu den Schlangen, damit die Hasen weiterhin...
Darf ich fragen?
Und links sind nur die Dingos und rechts sind nur die Hasen.
Ich habe hier ein Bild vorbereitet.
Was für eine Art von Zaun ist das denn? Ist das ein Jägerzaun? Ist das ein gewöhnlicher Maschendrahtzaun?
Das ist ein ziemlich großer Zaun, völlig Wurst. Auf jeden Fall erfüllt er eine Funktion.
Vielleicht ist ja nur die eine Hälfte irgendwie als Weideland möglich und die andere eben nicht so sehr.
Ihr wart ja schon nah dran.
Ist es so, auf der einen Seite wohnen eine bestimmte Art von Dingos, auf der anderen Seite irgendeine andere besondere Art von...
Und die dürfen sich nicht vermischen, weil...
Nee, aber ich habe ja gedacht, dass eben auf der einen wegen dem Weideland die ganzen Schafe mit den Haarnetzen...
Und da dürfen die Typen nicht
weiter,
rüber, oder was?
Weiter.
Schafe.
Ja, dass da die Schafe
Dingos
wohnen.
Fressen Schafe.
Und? Heißt?
Schafdingo.
Nein.
Nee, die sollen nicht alle auffressen, dann tatsächlich.
Nee, also auf der einen Seite die Schafe in Ruhe wohnen können und auf der anderen sollen die Dingos andere Leute fressen.
Exakt, richtig.
Ja, aber man redet doch.
Der Zaun wurde vor 100 Jahren von Schafzüchtern errichtet zum Schutz vor den Angriffen der Dingos. Das ist richtig. Auf der einen Seite leben die Dingos, auf der anderen Seite leben die Schafe. Und die Schafzüchter sorgen dafür, die Ranger, dass der Zaun regelmäßig gewartet wird, damit die Dingos die Jungs und Mädels da nicht fressen. Jens Frederik, es tut mir leid, es gibt kein Geld. Gregor...
Muss doch arbeiten gehen, Jens Frederik.
Gregor Schöffmann wohnt in München und möchte wissen, was ist das sogenannte Sekundenphänomen?
Ja. Wieso möchte der das wissen, wenn er die Frage anschicken sollte, die Antwort wissen?
Ich weiß es. Ich weiß es. Ist es dieses, was auch vermeintlich als Déjà-vu bezeichnet wird, diese doppelte Sekunde, wo man sagt, das kenne ich, das habe ich schon mal erlebt und es ist genau in dem Moment, es sieht genauso aus, es ist genau die eine Sekunde?
Zum Beispiel?
So wie gerade. Habe ich gerade eine gehabt. So gerade. So wie ich das gerade empfunden habe. So ist das.
Was?
Nee, es ist eine Sekunde passiert und im nächsten Moment denkst du, das war
das,
doch,
das habe ich schon mal gesehen.
Das heißt aber nicht Sekundenphänomen, das heißt Déjà-vu.
Wie ist das?
Das
habe ich ja eingangs schon erwähnt, das ist aber nicht dasselbe.
Nein.
Dann ist das, wenn Männer zu früh ejakulieren?
Das habe ich gerade.
Nein, ist es nicht.
Also, Frau von Sinn, ich glaube, da sollten wir lieber die Barbara fragen.
Ich kenne es doch bestimmt ein Sekundenphänomen, oder?
Ja, also Freundinnen haben mir davon erzählt, ich bin bestürzt.
Das Sekundenphänomen ist...
Wenn eine Fliege gegen eine Scheibe fliegt, hat sie so einen Schädel. Aber das Gedächtnis der Fliege hält nur 0,7 Sekunden. Dann hat die das wieder vergessen. Die hat immer noch so einen Schädel. Und die denkt auch, boah...
Aber das war aber so.
Wo hab ich den Schädel her, denkt sie?
Das
ist nicht mehr.
Hat aber nichts mit Fliegen zu tun.
Doch.
Wie oft aber bist du schon morgens aufgewacht, hattest so einen Schädel und nachdem dein Gedächtnis nur 0,7 Sekunden...
Kannst du
nicht erklären, woher es kommt?
Wie war nochmal dein Name?
Ja. Sekundenschlaf?
Nein, das ist das Sekundenphänomen.
Nein, das wäre dann nach deiner Theorie das 0,7 Sekundenphänomen.
Hallo, so, Barbara Schöneberger
sagt, ich bin ja kein Klugscheißer, deswegen habe ich das mal nicht so genau genommen.
Hallo.
Ja,
Sekundenschlaf.
Der berühmte Sekundenschlaf auf der Autobahn.
Das ist der Sekundenschlaf.
Ja. Ich glaube, es gibt so ein Phänomen, dass man irgendwie, dass nachts das Herz stehen bleibt und dann, das dauert eine Sekunde und dann wird, man macht, der Körper wird dann wieder wach.
Damit, wie oft schlägt dein Herz? 60 Mal in einer Minute wären 60 Sekunden.
Nein, aber das muss ja nur...
Wenn das ist eine ziemlich eine Sekunde nicht schlägt.
Ja, ich weiß, dass das eine scheiß Idee war. Da musst du mir jetzt nicht so persönlich kommen.
Ich finde, das hört sich unglaublich nach Weltall an.
Hat es was mit Mathematik zu tun?
Nein.
Mit Weltall? Hat es was mit Weltall zu tun?
Ich sage nichts.
Ah.
Ich sage nur eins. Ich sage nur eines. Ich sage nichts, aber ich sage nur eins. Es hat mit Weltall nichts zu tun.
Sehr lieb von Ihnen.
Aber mit Wurmlöchern.
Mit wem?
Mit Wurmlöchern.
Mit Wurmlöchern? Warum?
Du weißt nichts, oder?
Ach so,
das
nein.
Ist,
Sekundenphänomen.
Du hast nur diese Karten. Du weißt nämlich überhaupt nichts.
Ich möchte auch nicht
hat
wissen, was...
Hat es etwas mit einem chemikalischen Prozess zu tun? Denn ich denke gerade an Sekundenkleber.
Der klebt ja phänomenal. So.
Ich glaube, es kommt aus der Psychologie. Das ist so die eine Sekunde, die man braucht, um einen Menschen einzuschätzen. Oder die eine Sekunde, die man braucht, um die Flucht zu ergreifen, wenn man Herrn Balder sieht. Oder die eine Sekunde,
die man braucht, um
dich zu stoppen, dass du endlich aufhörst mit dem Quatsch.
Nein, alles falsch.
Mit Zeit hat es... Sekunden sowieso, aber hat es was...
Hat es was mit Zeit?
Nein, nein.
Unglaublich!
Also,
du bist ein Fuchs!
Ja, halt die Klappe jetzt, du Affensack! Könnte es sein, dieses Sekundenphänomen ja daran besteht, dass man eine Minute ja aufdrücken muss.
Langsam!
Dass man eine Minute aufdrücken kann in 60 Sekunden, ist ja klar. Aber man könnte ja auch eine Sekunde ganz lange dehnen, beziehungsweise eine Minute. Wo ist genau der Überschlag zur nächsten Minute?
Mein Vorschlag wäre, das Sekundenphänomen ist der Moment, wo man auf die Sekunde wartet, um zu verstehen, was der andere gesagt hat.
Geht auf! Ich würde euch sagen.
Sind wir dabei, dass sich vielleicht die Welt im Laufe der Zeit um eine Sekunde verschoben hat, weil wir alle
Schaltjahre uns verrechnet haben? Bitte?
Schaltjahren.
Das ist aber mehr ein Tagesthema.
Schaltjahre ist ja so, dass innerhalb von so und so vielen 100 Jahren immer was dazukommt.
Weil sich so viele Sekunden addiert haben.
Weil sie genau so viele einzelne Sekunden.
Das ist ein ganzer Tag.
Pro Tag eine Sekunde, oder? Also Barbara und ich verstehen sich praktisch blind.
Ja. Natürlich.
Da müssten wir jetzt alle mal circa nach 100 Jahren eine Sekunde alle Schaltjahr, müssen wir jetzt ungefähr, na würde ich mal sagen, 30 Sekunden alle ruhig sitzen bleiben, dann ist es vorbei.
Ich sag's euch.
Was aufgeholt.
Es kommt aus der Schmerzmedizin. Ein Fachbegriff aus der Schmerzmedizin. 1941 entdeckte der deutsche Mediziner Ferdinand Hunicke, dass bestimmte Schmerzen innerhalb von Sekunden verfliegen, wenn das schmerzlindernde Mittel direkt in den schmerzempfindlichen Herd gespritzt wird. Zum Beispiel in rheumageschädigte Körperpartien oder bei chronischen Halsschmerzen, zum Beispiel direkt in die Mandeln. Und weil der Schmerz dann innerhalb von Sekunden verschwindet, spricht man vom Sekundenphänomen.
Und es geht auch umgekehrt, wenn man mit dem kleinen Zeh gegen die Türe tritt, braucht es eine Sekunde.
Bis man merkt, dass es so sau weh tut.
Scheiße.
Gregor Schöpfmann aus München. 500 Euro für Sie. Ich gratuliere Ihnen.
Am Montag um 20.15 Uhr.
Sat 1 zeigt's allen.
Markus Weiß kommt aus Essen, ist heute Abend hier. Markus, wo sind Sie? Dort. Oh, er steht sogar auf. Hallo Markus, wir freuen uns, dass Sie da sind. Nehmen Sie ruhig wieder Platz auf dieser ekelhaft unbequemen Scheiß-Treppe, auf der Sie sitzen. Aber vielleicht erhält sich Ihre Miene gleich, wenn Sie 500 Euro bekommen. Markus möchte wissen, was ist ein Fliegenbinder?
Ein Fliegenbinder?
Naja, ein Binder ist ja eine Krawatte und eine Fliege ist ja auch eine Krawatte. Dann wird es ja wohl was sein, was um den Hals hängt bei Männern.
Nee.
Fliegenbinder.
Dann bin ich beim Angelsport. Man angelt ja mit Fliege und mit Haken und ein Fliegenbinder wird eine Vorrichtung sein, um eine Fliege an einer Angelschnur zu befestigen.
Keine Vorrichtung, um eine Fliege an einer Angelschnur
zu befestigen. Aber es geht um Angelsport.
Es geht um Angelsport.
Danke, ihr seid dran.
Ein Fliegenbinder ist ein...
Fisch. Ein Fisch. Der bindet sich an die Fliege. Wenn die so kommen, macht das... Und dann kann man den so rausziehen.
Das Material, um die Fliege festzumachen... Ein bestimmtes Material oder ein bestimmter Köder?
Klebstoff.
Ein bestimmter Köder?
Welcher Klebstoff?
Klebstoff.
Spucke. Öl.
Nicht Spucke.
Doppelklebeband.
Nein.
Klett.
Spucke.
Kein Klett.
Hat man schon.
Es ist überhaupt kein Klebstoff. Ich wollte es nur mal wissen.
Ist es denn das meiste ein Material?
Ist ein Material.
Das also sagt der, so der Angel, der Angler an sich hat ja gerne so kleine Mäppchen, wo viele Fliegen und viele Haken drin sind und er sucht sich die dann aus, welche ihm besonders sympathisch ist.
Und da gehen immer die Flügel ab von den Fliegen und dann fallen die Fische darauf nicht mehr rein. Und um diese Flügel wieder anzukleben, braucht man Fliegenbinder.
Der bindet dann die Fliegen,
die Flügel,
Flügel an die Fliege.
Ja,
weil der Fisch so ähnlich wie Soßenbinder die Soße an den Topf bindet.
Weil wir ja alle wissen, Fische fressen keine Fliegen ohne Flügel.
Genau. Sind ja nicht blöd.
Vielleicht ist es wirklich etwas, womit man diese Fliege, bevor man sie dann an die Angel macht, bestreicht, um sie noch ein
Marmelade.
Bisschen
Senf, Ketchup,
irgendwas, was eben den Fischen schmeckt, um sie noch ein wenig attraktiver zu machen, als sie ohnehin schon sind.
Ist es die Angel selbst?
Nein.
Der Köder selbst, Fliegenbinder, der sieht aus wie eine Fliege, der Köder.
Weiter.
Was?
Ach, weiter, pass auf. Er sieht aus wie, er freut sich schon, ist falsch. Nee, das ist falsch. Nee,
ist das vielleicht der Laden in dieser Blätterbude am See, der die Fliegen verkauft als Köder?
Ist nicht der Laden.
Oh, da ist der Heinz Binder. Geh doch mal zum Fliegen.
Ach, natürlich. Das sind die alten Handwerker, die diese sehr schönen Fliegen noch von Hand binden, weil man die mechanisch nicht herstellen kann.
Richtige Antwort.
Ja.
Borges, es tut mir leid, Fliegenbinder ist ein Beruf. Ein anständiger künstlerischer Beruf. Früher nahm man echte Fliegen. Nachteil, diese natürlichen Fliegen halten nicht so gut auf dem Haken und sind nach einmaliger Benutzung dann auch weg, nicht wahr?
Ja, ja, das ist wirklich ein Nachteil. Aber
und mit so einer künstlichen Fliege hingegen kann man mehrere Fische mit nur einer Fliege fangen, ohne dass diese kaputt geht. Und anfangs wurden diese Fliegen aus natürlichen Materialien gefertigt, so Federn, Haaren, Fell. Heutzutage verstärkt synthetische Materialien. Fliegenbinder sind Menschen, die diese Fliegen tatsächlich von Hand herstellen, binden. Wunderschön.
Aus Plutonium, dann wachsen
die Fische. Die sehen auch wirklich schön aus.
Die sehen sehr gut aus.
Die sind bunt und glitzern, lila und grün.
In Regenbogen.
Ja, total schön. Ich habe lange darüber nachgedacht, ob ich die nicht so schmucktechnisch fliegen tragen sollte am Revier.
Sehr schön. Markus, es tut mir wahnsinnig leid, ich hätte Ihnen die 500 Euro gegönnt, aber...
Wirklich, also keinem anderen, aber Ihnen.
Bist du denn ein Fliegenbinder?
Nein, armer Student.
Armer Student.
Komm doch mal wieder mit einer Frage, die wir nicht beantworten können.
Wenn Sie auch gerne 500 Euro hätten, dann gibt es eine große Chance. Schicken Sie uns einfach eine Frage. Wir haben jetzt immer ganz viele Sendungen und es gibt ganz viele Möglichkeiten für Sie, 500 Euro zu bekommen. Einfach genial daneben, 50616 Köln. Oder Sie rufen an 01378 1120 oder einfach eine E-Mail, fragen@genialdaneben.de. Vielleicht haben Sie Glück. Zum Beispiel wie Oliver Schult aus Meerbusch. Eine sehr schöne Frage. Ich weiß, dass ich sie gleich dreimal stellen muss. Weil die Damen und Herren wieder sagen werden, hä? Die Frage ist sehr schön. Warum kackt das Rotrücken-Salamander-Männchen 1 bis 2 Mal im Jahr vor seinen eigenen Höhleneingang?
Weil es nicht mehr einhalten kann.
Ich wollte nur schnell was sagen. Ich meine, ihr werdet es wissen, aber das Rotrücken-Salamander-Männchen kommt in Nordamerika.
Natürlich wussten wir das.
Natürlich.
Könnte es sein, dass der Kot ganz anders riecht, als das, was man dahinter vermutet? Sprich, es ist ein Ablenkungsmanöver, dass der Feind, sprich eine Schlange oder ein was auch immer, ein Tier, der Feind halt, dass der denkt, oh, da gehe ich mal besser nicht hin, weil das riecht wie meine Großmutter. Weiß nicht. Also es riecht irgendwie anders, als es soll. Und da krabbel ich mal nicht rein und fress das Rotrücken-Salamander-Männchen.
Es hat was mit dem Geruch zu tun. Aber
ja,
alles
aber ich glaube, es
verkehrt.
Gibt zwei Möglichkeiten. Entweder der braucht das, um irgendwelche lustigen Nester zu bauen, weil der Nachwuchs unterwegs ist. Oder eben der ist 2 Mal im Jahr geschlechtsreif und in seinem Kot befinden sich diese berühmten Duftstoffe, die das Weibchen anlocken.
Nein, das ist es nicht.
Ich glaube, kackt er sich mit dem Haufen den Eingang zu, einfach damit er in Ruhe Winterschlaf machen kann?
Es riecht so lecker.
Nee, der kackt sich einfach den Eingang zu, wenn er reingeht in den Bau, kackt er nochmal ordentlich, dann ist die Tür praktisch zu. Und am Ende des Winterschlafs geht er raus und kackt wieder beim Rausgehen, damit es den Sommer über verschlossen bleibt, dass keiner in die Bude reingeht.
Verstehe ich sehr gut, ist aber leider falsch. Nein. Es ist so, der fährt in Urlaub und denkt, bevor da einer einbricht... Ich mach das auch oft. Man fährt weg.
Da geht keiner rein. Da geht keiner rein. Nee, nee, nee.
Man sagt ja auch erst mal vor der eigenen Tür kacken. Also das ist ja auch
ich kenne das nicht mehr mit Kehren. Aber
ich weiß.
Der kommt aus Berlin, das ist die Berliner Wahrheit.
Ja, ist anders bei uns, was?
Der kommt nicht so leicht an Drogen, das ist wie Kiffen. Das ist, für die ist dasselbe. Der kackt vor die Tür und zieht das rein.
So, jetzt habe ich eine andere Idee. Da heißt ja wahrscheinlich nicht umsonst Rotrücken-Salamander. Das scheint ja etwas sehr Signalträchtiges und Markantes an diesem kleinen Salamander zu sein. Vielleicht kackt er ja vor seine Hütte, um sich da lustig drin rumzuwälzen und dann auszusehen wie ein Braunrücken-Salamander.
Er hat ja gesagt, es hat was mit dem Geruch zu tun.
Ja.
Und es hat aber auch mit Geschlechtsverkehr doch wahrscheinlich zu tun. Mit,
auch?
Mit Nachwuchszeugen und Weibchen. Es hat was mit Weibchen anlocken.
Ist es eine spezielle Technik der Rotrücken-Salamander?
Der Nachwuchs weiß, wo er wieder hinkrabbeln muss, weil die vielleicht noch blind sind oder noch nicht wissen, wo es hingeht oder so.
Ist der Salamander nicht ein Kloakentier? Wo kommen die Frauen freiwillig hin? Die kommen dahin, wo andere Frauen sind. Und wenn der vor die Tür macht, das ist ein typisches Weibchenverhalten beim Rotrücken-Salamander.
Jetzt bin ich raus.
Der versteht sich.
Ich bin auch raus.
Der verstellt sich irgendwie. Das ist ein Verhalten, was jemand anders hat. Und der verstellt sich, um Weibchen anzuziehen.
Achso, und Weibchen kacken, dann denken andere Weibchen, ist das, so, das ist ein Weibchen, gehen dahin, ja, sehen dann, och, Männerkacke, ich gehe wieder.
Das ist ein Fehler in dieser Argumentationskette. Ich frage mich, was will der alte Mann noch wissen, wenn wir schon gesagt haben, es geht um Geschlechtsverkehr, es geht um Geruch?
Ganz einfach, ich möchte wissen, warum.
Was? Ja, warum Geschlechtsverkehr? Warum?
Nein.
Der lockt also damit die Weibchen an.
Wie denn?
Mit dem Geruch.
Pervers.
Mit welchem Geruch?
Mit dem Geruch von der Kacke.
Rotrücken-Salamander-Fetisch.
Nein,
die der kackt halt seine Kacke nochmal
danach. Das ist kein Haufen, das ist eine lange Wurst und der schreibt, hier bin ich, hol mich jetzt und sofort.
Nein, es gibt eine ganz... Ein Rotrücken-Salamander-Weibchen.
Ja. Vielleicht frisst der immer was Besonderes.
Was denn?
Nüsse. Ja,
der frisst immer was Besonderes.
Ich lass mich doch mal, verdammt.
Genau.
Er frisst, wenn er zum Beispiel paarungsbereit ist oder wenn er...
Nein.
Nein, scheiße, ich komme mir zu nichts heute.
Aber es ist dein Thema,
wenn er
oder?
Nicht ja. Nein, aber in der Tat ist dieser Code speziell, weil er jetzt für diese beiden Aktionen etwas sehr Spezielles vorher zu sich genommen hat. Das heißt, dieser Code unterscheidet sich von den anderen Kothäufchen des Jahres.
Nein, nicht unbedingt.
Nein, es geht also nur um den Kothaufen an sich.
Also der hat den vor der Tür, damit das Weibchen denkt, da will ich hin. So weit sind wir schon mal.
Warum denkt das Weibchen denn da?
Weil das riecht nach Essen. Das riecht nach was essen Salamander? Salamander essen ja, das wissen wir alle. So.
Sushi.
Deshalb
Sushi.
Ja, bei uns sagt man zum Beispiel auch, die dümmsten Bauern haben die dicksten Kartoffeln. Vielleicht ist das bei den Rotrücken Salamander.
Die geilsten Salamander scheißen die dicksten Haufen.
Mir fällt gerade ein, dass es nicht Samstagabend ist und spät, aber ist ja auch.
Es gibt, ja. was es ja noch sein kann, und zwar, also der macht davor, dann riecht das nach Männchen. So,
nein.
Jetzt sitzt.
Nein.
Genau,
weil es riecht nach Weibchen.
So. Um Gottes Willen, warum denn?
Ja, weil sie so doof Nein gesagt
haben.
Müssen wir mal klären, kackt da das Männchen oder das Weibchen?
Das Männchen.
Pass auf, das kackt dahin. So, jetzt ist da so, das riecht jetzt so. So, jetzt kommt da so ein Weibchen an,
ja.
Riecht auf einmal, ja. Böse Schlange, versteckt sich in der Höhle und dann sagt das Männchen, ich war.
Ihr seid zwar nah dran, aber ich werde es euch sagen, weil ihr nicht drauf kommen werdet. Bitte?
Ich hatte noch eine Idee, wie
ja, bitte
man
gerne.
Damen anziehen
ja,
könnte. Nein, es riecht
da,
nach Kirschtorte,
war meine
Theorie.
Warte ich noch ab.
Es riecht nach Torte oder
da warte ich noch ab.
Nach Torte.
Die
nach
Torte. Dame, für die du dich interessierst.
Nach Kirschtorte.
Ja. Ja. Oder nach einem Sonderangebot. Ich weiß
nicht alle.
Also.
Aber du versuchst es jedes Mal.
Ich hab's schon mal versucht.
Das hat nicht geklappt.
Ich sage es euch. Das Rotrücken-Salamander-Männchen kackt vor seinen eigenen Höhleneingang, wenn die Brutzeit kommt. Das Weibchen kann dem Kothaufen nämlich entnehmen, ob der Bewohner der Höhle, also der Salamander, einen vielversprechenden Ernährer für möglichen Nachwuchs abgibt. Warum? Diese Salamanderart ernährt sich vorwiegend von Termiten. Und Termiten sondern auch noch in verdautem Zustand einen Duft ab, den das Weibchen erkennt. Riecht also so ein Kothaufen besonders stark nach Termiten, weiß das Weibchen, hier wohnt ein Männchen, das gutem Futter ist und deshalb als Ernährer für Nachwuchs in Frage.
Woher weiß man das alles?
Haben wir mit den dicken Kartoffeln und den Bauern ja nach.
Wir waren unheimlich dran, aber der alte Mann wollte wieder Termiten.
Ja, natürlich, ja, Oliver Schult aus Meerbusch. 500 Euro für Sie. Gratuliere Ihnen. Sehr gut.
Kommt bei uns doch wirklich auch nicht dringend.
Was es alles gibt.
Dass diese Natur so alles macht, ist das
ich
nicht schön?
Ich liebe diese Frage.
Herrlich, nicht?
Das macht nicht die Natur, das macht der Salamandermann.
Ja. Petra Horath wohnt in Bochum und möchte wissen, was ist eine Hasenklage?
Eine Klage, ne? Das ist was, was Hasen, glaube ich, wirklich machen.
Was machen
ich glaube, dass das was sehr Akustisches ist.
Es
ich glaube, dass Hasen machen Geräusche, die sich wirklich anhören, als wenn Babys schreien oder so. Das ist irgendwie...
Mhm. Und?
Ja, und das ist, wenn die in der Brunftzeit sind, dann sitzen die da im Feld, sind am Jammern und am Jaulen, dann kommt der böse Jäger und schießt die tot mit Baff.
Nein.
Vielleicht sitzt so der Fuchs in seinem Bau und denkt, ach, geh ich mal zum Briefkasten. Geht dann zum Briefkasten, macht den auf. Oh, ist bestimmt eine Rechnung. Nee, macht auf. Oh, eine Hasenklage. Das ist aber scheiße.
Es hat was,
oder,
mit dem Hasen zu tun, es hat was mit dem Fuchs zu tun.
Muss ich meinen Anwalt nehmen, denkt er.
Aber es gibt doch, wir kennen doch Have a Break, Have a Kit Kat. Wir kennen doch diese lustige Reklame mit diesen Entenjäger, mit diesen. Genau, und es wird auch, der Jäger an sich hat ja gerne so Pfeifen, um das, ja, Tier an sich anzulocken. Und deswegen ist eine Hasenklage eine Pfeife, die das Geräusch eines Hasen imitiert, nach dem Motto, ich sitze gerade gut gelaunt hier auf der Wiese und Else vor mich hin. Und ja, und da kommt nämlich der Fuchs und dann piff, paff, der Fuchs ist tot.
Richtig an. Ja!
Ja. Ich wusste, dass ich das gelohnt hat, dass mein alter
Jäger war. Dann denkt
der Fuchs,
da klagt ein Hase.
Prost.
Das gibt's ja nicht.
Wenn du das, ja, noch einmal machst,
und dann kommt
muss
der Fuchs
weinen.
Raus und ist weg.
Ja.
Ja. Das ist richtig.
Ja.
Petra, es tut mir leid.
Tut mir leid.
Es tut mir leid.
Tut mir nicht leid.
Mir tut's leid, Petra. Glauben Sie es mir. Mir tut's leid. Versuchen Sie es nochmal. Wir, ja, kommen zu Andrea Dendorf. Sie wohnt in Regensburg. Und Andrea möchte wissen, es gibt ein Schema. Und das ist ein Pechschema. Und ich möchte gerne wissen, was das ist. Ein Pechschema.
Na, du zertrümmerst einen Spiegel, hast 7 Jahre Pech.
So. Stefanie von Monaco. Würde ich mal sagen, hat in dem Zusammenleben mit den Männern, die sie sich aussucht, ein relatives Pechschema.
Muss ich mal wirklich nochmal für doofe fragen. Was ist denn ein Schema? Ist das nach Schema F? Schema ist etwas,
Muster,
was immer wieder.
Man immer wieder
Schema ist ein Muster, das immer. Also das mit wiederkehrenden Sachen.
Wahrscheinlich gibt es da Wahrscheinlichkeiten. Und man kann das irgendwie in so einem Schema darstellen, nach welcher Wahrscheinlichkeit man nach einem Riesenglücksfall auch mal wieder, ja, Pech hat.
Wie würde das aussehen?
Ungefähr so.
Ja.
Nee. Ein Pechschema.
So?
Auch nicht?
Es hat aber nichts mit dem Material
Pech zu tun. Es hat aber nichts mit meinen Einschaltquoten zu tun, oder?
Pechmarie?
Mit was?
Mit meinen Einschaltquoten. Es hat nichts zu tun, oder?
Glaube nicht.
Nee, sag du noch mal hier. Nee,
Goldmarie und Pechmarie, ja, und so weiter. Also mit dem Material Pech hat es aber
so,
nichts zu tun.
Mittelalter nämlich herbei.
Mittelalter und so
das
weiter.
Das ist wieder so eine Pfanne, wo man Pech reingießt, um die Ziegel zu befestigen.
Ziegel zu bauen. Jetzt haben wir es. Danke, nächste Frage.
Nein, falsch. Pechschema.
Pech im Sinne von Unglück sind wir aber richtig, ne?
Gut, dann bin ich im Genlabor. Oh. Die Wissenschaftler an sich machen so, ja immer die grauenvollsten,
also,
Dinge.
Also Pech im Sinne von Unglück sei da auch falsch.
Pech im Sinne von was?
Das hat er genuschelt, nochmal.
Pech im Sinne von Unglück sei da auch falsch.
Ach so. Aha.
Pechschema.
Ich, ja, ich war jetzt nicht wirklich bei Unglück, ich war bei, es klappt nicht. Also, ja, im Labor.
Rot-Rotten, Kreuzen mit dem Hasen. Pech, klappt so nicht.
Auch falsch.
Bisschen,
vielleicht ist das
so eine Tafel, wo so eine Kurve drauf ist, ist schon richtig.
Nee.
Vielleicht kommt das wirklich aus dem Mittelalter. Das ist das Verfahren, wie das Pech fertig gemacht werden muss, bevor man es irgendeinem Ritter über die Haube gießt.
Über was? Über die Haube?
Über die Haube, also über den Helm.
Da gab es ja Haubengießer.
Wenn man jemand geteert und gefedert hat, da gab es ein spezielles Schema, nach dem man vorgegangen ist.
Wie? Ja.
Das Schema
und
ist
oben
das
nach unten.
Dann die Feder.
Ja, zum Beispiel.
Ist das umgekehrt? Ja, ja, nee, ist klar.
Ist sehr das ein Stück von Christoph Schlingensief?
Pechschema.
Ja, es hört sich fast so an. Ne? Pechschema.
Nicht im Sinne von Unglücken, kein Material. Verdammt, da bleibt ja nichts mehr übrig.
Ja, ja, ach, das hat er schon zugegeben. Ja. Kein Material und nicht Pech, ja, im Sinne von Unglück.
Deswegen sitzen
dann
wir hier
so. Dann ist PECH eine Abkürzung?
Richtig.
Ah! Ja, dann richtig. Viel Spaß, ich gehe raus. PECH, wie soll man jetzt da drauf kommen?
Ist das was Ähnliches wie PCB dann? Oder so eine, nein, Abkürzung?
Ist es Französisch? Pech heißt das nicht. Also Französisch heißt das nicht. Heißt das nicht
Pech.
Nee, wenn es aber eine Pech Abkürzung ist, dann ist es P.E.C.H.
Fisch? Nee, Pech ist nicht Fisch.
Es Pech ist ohne Punkt.
Aha.
Man, man schreibt es einfach nur PECH, Bindestrich Schema.
Aber alle vier Buchstaben groß.
Pech, Schema. Pech.
Ja, und Sie wollen wahrscheinlich jetzt von uns hören, irgendwie postpubertäres, ekelhaftes, charismatisches Höllenschema oder was? Da können wir ja 3 Stunden wieder dran grübeln.
Eben.
Das Pech, also das P steht für Post, bin ich mir sicher.
Gut. Und das E?
Edukativ?
Nein.
Evolutionär?
Nein.
Hast du evolutionär gesagt?
Nein. Doch.
Evolutionär?
Erogen?
Nein. Enzyklopädisch?
Nein. Endokrinologisch.
Etymologisch.
Etymol.
Elitär.
Esther.
Post.
Mein Gott, ich wollte auch mal was.
Eierlikör. Post-Eierlikör-Depression.
Was könnte es denn heißen?
Post-Eierlikör. Darauf einigen wir uns. Das finde ich
Post.
So.
Post-Eierlikör.
Schöne Sache.
Hier würde ich sagen, ejakulativ.
Aber Post, stimmt der Ball jetzt mal ohne Post?
Nein.
Danke.
Na, prima. Ist denn jeder einzelne Buchstabe eine Abkürzung für ein Wort?
Ja. Hey. Ich werde es euch sagen.
Prä.
Bitte?
Prä.
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 Prä. Stimmt das jetzt?
Prä?
Nein, aber weiter.
Also, das hätte ich jetzt auch dabei beleidigt.
Ich sag's euch, ihr könnt es nicht wissen. Ein Fachbegriff aus der Sportmedizin. Das Pechschema beschreibt die ideale Abfolge der Behandlungsschritte bei Muskelverletzungen.
Ah.
Erst kommt die Pause. Dann kommt die Eiskühlung, dann kommt die Kompression und dann Kompression mit C. Und Kompression. Dann kommt die Hochlagerung.
Die was?
Hochlagerung des Beines, des Gelenkes, des Armes.
Also
die Pech.
Nein.
Also das Pechschema.
Ja, haben wir jetzt aber richtig Pech?
Ja. Was wir alles erfahren. Andrea Dendorf aus Regensburg. 500 Euro für Sie für das Pechschema.
Neu, milde Orange.
Gut zum Bauch.
Jetzt von Hohes C.
Mutter, die ja nicht behaupten kann.
Der neue Citroën C5 ist der erste Wagen mit A4 Spurassistent. Folgen gleich. Was guckst du? Wird Ihnen präsentiert vom Peugeot 206.
Sat 1 zeigt's allen.
Nikla Bayer Eink aus Lüdinghausen.
Ja.
Möchte wissen, was ist ein Sackträger?
Sack als Abkürzung oder ist Sack jetzt mal Sack?
Sackträger. So, wie viel haben wir heute hier? Eins, zwei, drei.
Ein Sackträger.
Was ist ein Sackträger?
Haben wir doch schon mal.
Nikolaus. Wenn ich auf den Himalaya gehe, nehme ich den mit, damit ich nicht
den
alles selber tragen muss.
Sehr gut. Hier, Haya Safari.
Ja, aber die
genau.
Heißen, glaube ich,
nicht sagen.
Die heißen, glaube ich, entweder nur Träger oder
Sherpa.
Ja.
Hat es was mit der Medizin zu tun? Im Körper vielleicht? Gibt es einen Botenstoff, der im Blut die Aufgabe übernimmt, ein sackähnliches Gebilde auf dem Rücken mitzunehmen, um das ins Herz zu transportieren und eventuell das Hirn oder etwas anderes als Organ mit Sauerstoff zum Beispiel als sackähnliches Gebilde zu versorgen? Wiederholen, wenn Sie darauf
bitte, ich bitte darum.
Mache ich aber nicht.
Insekt, glaub, wir sind im ein Käfer. Ist es ein Käfer, ein Insekt, ein Schmetterling, ein...
Ein Schmetterling. Richtige Antwort, Frau.
Ja, und das lassen Sie auch schon so gelten.
Ich lasse es so gelten. Ich muss es so gelten lassen, weil ich... Weil es erstmal stimmt, Sackträger ist ein Schmetterling. Ich kann von Ihnen jetzt nicht verlangen, dass Sie mir sagen, warum der so heißt.
Nee, aber Sie kommen doch sonst schon mal gerne auf so kleine perfide Vorschläge, dass wir jetzt sagen, warum der so heißt.
Der Sackträger ist ein Schmetterling. Er heißt Sackträger, weil er als Raupe bis zu seiner Verwandlung in einem selbstgesponnenen Sack lebt, in den die Raupe auch Pflanzenteile einspinnt. Dieser Sack dient zum Schutz vor Parasiten. Hat vorne hinten eine kleine Öffnung für die Nahrungsaufnahme bzw. für Ausscheidung.
Herr Balder, was ist denn heute mit mir los?
Ich weiß es nicht.
Es läuft!
Ich habe keine
Ahnung. Einmal läuft.
Dann brauchst du nur noch laufen lassen.
Oder ihr habt getauscht.
Ja, wir haben getauscht.
Eine Sekunde.
Wir haben eben an so einer Maschine gesessen. Aber warum sind Sie nicht größer und dicker geworden?
Ja, Nikla, es tut mir leid, aber Frau von Sinn hat es gewusst.
Nein.
Lars Harms-Ensing möchte wissen, was ist eine Ganssache?
Mit Z oder mit S ganz?
Ganssache mit Z.
Eine Ganssache.
Eine Ganssache.
Schlechtes Deutsch ist das, Herr
etwas
Nein.
Etwas, bevor es mit der Post verschickt wird.
Ich ich sag mal nichts, ich bin jetzt mal ganz ruhig.
Das für mich klingt das so nach Juristerei. Eine ganze Sache kommt aus dem Verkaufsrecht. Wenn man eine ganze Sache kauft und nicht nur Teile davon, dann ist es eine ganze Sache und man hat andere Garantieansprüche.
Nein.
Vielleicht hat es ja wirklich mal mit Verschickung zu tun und Versicherung, wenn man etwas verschickt und es kommt dann als ganze Sache an. Es hat was mit Versicherung zu tun.
Nein.
Hat es mit einem Komplettpaket zu tun? Zum Beispiel, wenn die Großmutter gestorben ist und man möchte gerne eine Ganzsache, sprich man möchte den Sarg, man möchte die Veranstaltung, man möchte... Also, man kann auch was... Man möchte das ganze Programm... Schönen guten Tag, wo muss ich unterschreiben? Ich hätte gerne die Ganzsache. Und dann zack, drunter und jetzt kriegen Sie es...
Wenn du jetzt zum Beispiel den Sarg nimmst, aber ohne Beerdigung und mit wenig Blumen, ist es die Halbsache.
Richtig.
Nee, Moment.
Es gibt aber auch die Nix-Sache, da musst du dir auch mal selber verbuddeln.
Wenn ich die ganze Sache nehme und die Beerdigung war in Ordnung und der Pfarrer hat gut gesprochen, aber der Sarg ist auseinandergebrochen, dann habe ich aber ein Umtauschrecht auf die Ganzsache und nicht nur auf den Sarg.
Das heißt, neue Oma, neuer Sarg, neuer Pfarrer,
alles neu.
Alles neu.
Das heißt, die Ganzsache muss umgetauscht werden und nicht nur ein Teil.
Nein.
Aber nah dran, oder?
Wenn ich was kaufe,
wenn ich was kaufe, da gibt es ja zum Beispiel ein Handy, da gibt es ja Zubehör. Alles zusammen ist die Ganzsache.
Nein.
Wie wäre es mit In-vitro-Befruchtung?
Bitte wen?
Wie wär's mit In-vitro-Befruchtung?
Ich weiß es.
Künstliche Befruchtung.
Das hat mit der Frage
nichts
zu tun.
Wird ja ganz oft ausprobiert. Erstmal, ob das Eichen und so Hülle, Luise Braun jetzt verheiratet. Retortenbaby-technisch. Ja, ja. Und Ganzsache eben, die müssen ja viel ausprobieren. Und dann wird der Gynäkologe erst bezahlt, wenn das Baby auch am Brüllen ist. Also.
Nee, vielleicht ist es nur so ein Ausruf, wenn man etwas ganz vorsichtig machen sollte und man will dann so sagen, du musst das ganz sachte,
ich weiß es. Das ist das, was man bekommt, wenn man zum Beispiel in Brasilien Mercedes kauft. Man kriegt die ganze Sache dazu. Ja, woanders kriegt man Bananen oder Erdbeeren, hier kriegt man eine ganze Sache.
Was ist das denn?
Das ist eine Gurke.
Gemüsetopf.
Vielleicht was, ich sag, es ist einfach nicht kaputt.
Und das ist doch schon was.
Der Stuhl wird gleich frei. Möchte jemand?
Einer muss das ja sagen. Ja.
Also.
Herr Beider, haben Sie denn Lust, uns insofern zu helfen, dass Sie es einschränken oder mit uns ein bisschen einschränken würden, ob es sich um einen juristischen Fachbegriff handelt?
Ich helfe euch mal ein bisschen.
Ja,
als ich die Frage stellte, vor langer, langer Zeit, fiel sofort ein Wort, wo ich dachte, ui.
Juristerei.
Und dann nicht mehr.
Post. Nein. Verschicken.
Post. Am Ende hat sie recht.
Da habe ich ja dann noch mal drauf rumgeritten. Da haben sie aber nicht ein Gesicht gemacht, was sagte, ja, machen Sie da mal weiter.
Was haben sie denn gesagt?
Ich habe gesagt, am Ende hat es doch was mit Versenden zu tun. Und ja, ich habe dann von Versicherung gesprochen. Egal, Post.
Also er meint ja hier Post und
man
wenn man es...
Rucksache.
Eine Ganzsache, ist das ein Paket?
Wenn man eine Ganzsache verschickt, kommt sie niemals ganz an. So einfach ist es.
Eine Ganzsache ist kein Paket, nein.
Eine Briefmarke. Briefsache.
Ein Paketsack.
Ich helfe euch noch ein bisschen. Ihr wisst doch, dass die Deutschen immer dazu neigen, merkwürdige Bezeichnungen für die einfachsten Sachen zu geben.
Ja.
Und um so etwas handelt es sich hier.
Vielen Dank.
Eine Ganzsache.
Ah ja.
Ein Umschlag.
Das bringt uns weiter.
Ein Umschlag. Was für ein Umschlag?
Eine Briefmarke drauf.
Richtig. Kannst du kaufen.
Was? Eine Ganzsache ist entweder eine Karte oder ein Umschlag, mit wo alles schon drauf ist. Briefmarke ist eine Ganzsache.
Richtig.
Richtige Antwort. Es ist nur so erstaunlich, ich bin auch zur Post gegangen und habe mir Briefumschläge gekauft, wo schon die Marken aufgedruckt sind. Ich wäre nie auf die Idee gekommen, zu dem Beamten zu sagen, ich hätte gerne 5 Ganzsachen. Ich glaube, das weiß auch kein Mensch, dass das so heißt.
Aber den Spaß gönnen wir uns mal nächste Woche, oder?
Etwas, bevor es mit der Post verschickt wird, war dann richtig.
Ich habe ja gesagt am Anfang, du hast ja sofort Post gesagt, dann gingst du völlig in eine andere.
Ich habe gesagt, etwas, was... Bevor es mit der Post verschickt wird.
Das nicht, war bevor. Richtig. Nicht bevor.
Ich habe gesagt, etwas bevor es mit der Post verschickt wird.
Das kann man ja mit der Post verschicken.
Pass auf, das ist immer noch eine Hasenklage hier.
Verstehst du?
Ist ja auch so. Du meinst, es ist ja anders. Komm jetzt.
Ja, es ist ja auch egal. Ihr habt es ja irgendwo.
Ich will meine 500 Euro.
Du kriegst deine 500 Euro. Lars, Harms, Ensing aus Bremen. Es tut mir leid, die ganze Sache wurde erkannt. Es war sehr interessant und ihr habt sehr interessante Antworten gegeben, besonders Ralf Schmitz. Wie ich finde,
ja,
war heute sehr gut.
Fand ich auch. Nichts erraten, aber viel gewusst.
Natürlich. Meine Damen und Herren. Wenn Sie wollen, dann sehen wir uns einfach morgen Abend wieder, ein bisschen später, kurz nach 22 Uhr. Und ich sag mal bis dann, das war genial daneben für heute. Bis morgen. Tschüss.